Du bist bei uns herzlich willkommen, auch wenn du nicht auf der Sonnenseite des Lebens gerade stehst, sondern ein Ausdruck davon zu sein, jeder ist wichtig, jeder ist wertvoll und jeder, der was für sich tun will, den unterstützen wir, gerade wo er steht. Und da einfach einen Blick weit zu machen und zu sagen, du bist ein Könner und unsere Aufgabe ist rauszufinden, was kannst du? Das ist was, was ich eigentlich allen Eltern und allen Kindern sagen möchte. Es geht immer weiter und du bestimmst den Weg. Und dann aber immer wieder, so wie du bist, so bist du und das bist du und niemand sonst. Und eben nicht zu sein wie der andere, obwohl ich mir das manchmal gewünscht hätte.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rollstuhl und Rakete. Mein Name ist immer noch Marco Stroh-Diekmann und ich freue mich natürlich, dass ihr uns in der kommenden Stunde wieder mal eure Ohren leiht. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der medizinischen Trainingstherapie des Vitalus Gesundheitszentrum. Einem wissenschaftlich fundierten Bewegungskonzept, das nicht nur bei Rückenschmerzen oder nach Operationen zum Einsatz kommt, sondern auch präventiv wirkt und langfristig hilft, fit und mobil zu bleiben. Wir sprechen darüber, wie gezieltes Training unter physiotherapeutischer und sportwissenschaftlicher Begleitung helfen kann, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen und werfen auch einen Blick auf ein weiteres spannendes Thema. Mitten im Sommer, die Kältekammer. Warum Kälte nicht nur wach macht, sondern auch bei Entzündungen, Schmerzen oder zur Regeneration eine Rolle spielt, das erfahrt ihr heute. Mit dabei sind heute zwei Frauen, die aus ihrem Praxisalltag berichten, persönliche Erfahrungen teilen und zeigen, wie moderne Therapie heute aussehen kann. Und das einmal ganz ohne Langeweile auf dem Crosstrainer. Deshalb begrüße ich Astrid Schmidt. Sie ist 63 Jahre jung und die Einrichtungsleitung für den Bereich Therapie und Prävention. Ich darf sie, glaube ich, als Urgestein bei Vitus bezeichnen, denn sie arbeitet bereits seit Jahrzehnten als Physiotherapeutin und die Person bei Vitus, die sich maßgeblich um die Entwicklung der Angebote im und um das Vitalus in den letzten Jahren bemüht und eingesetzt hat. An ihrer Seite begrüße ich Nadja Lahrke, die Leitung der medizinischen Trainingstherapie. Sie ist 33 Jahre jung, verheiratet und stolze Mama von einem Kind. Seit 2024 ist sie als Sportwissenschaftlerin bei Vitus und Leitung der MTT. Daneben bist du natürlich auch noch, da spreche ich dich jetzt schon mal direkt an, auch vereinsmäßig aktiv, spielst Tennis beim SV Bokelo, hat ein Motorrad, aber darüber werden wir sprechen. Ihr hört also zwei spannende Gäste und was die beiden wiederum oder das Vitalus Gesundheitszentrum über die Arbeit hinaus mit dem Papst und dem Dalai Lama verbindet, darüber müssen wir heute reden. Herzlich willkommen, Astrid und Nadja. Moin.
Moin, jetzt, hallo.
So, sehr gut. Ja, ihr beiden, ich starte sofort mal mit einer ein bisschen lockeren Frage. Und zwar würde ich mal mit dir anfangen, Nadja. Wenn du in diesem Sommer nur ein einziges Outdoor-Workout oder eine Aktivität wählen dürftest, was wäre dann dein Favorit? Stand-up-Paddling, Waldspaziergang oder Liegestuhl mit Buch?
Waldspaziergang.
Ja, bist du eine Naturliebhaberin?
Schon, aber ja, ich muss auch theoretisch jeden Tag raus. Ich habe einen Hund.
Ach so, okay.
Ja, genau, und die möchte auch ganz gerne spazieren gehen.
Sehr gut. Astrid, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß ja selber, dass du sehr starke Bewegungsliebhaberin bist. Oder ist es dann doch manchmal das Buch auf der Liege?
Naja, ich wandere gerne oder fahre leidenschaftlich gerne Rad. Ah, okay. Also das würde ich noch besser finden als den Spaziergang.
Aber wenn wir diese drei Dinge hätten, dann würdest du auch eher den Waldspaziergang bevorzugen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Sag mal, ihr beiden, aktuell geht es ja viel um so mentale Gesundheit und die körperliche Balance. Was tut ihr eigentlich in eurem Alltag so für euch, um vielleicht auch so ein bisschen den Kopf von der Arbeit frei zu kriegen? Und da nochmal die Frage darüber hinaus, spielt Bewegung dabei eine wichtige Rolle bei euch? Astrid, ich fange mal mit dir an.
Ja, ich liebe es, eine bewegte Mittagspause zu machen. Das heißt, ich bin am allerliebsten dann auf dem Crosstrainer und manchmal eben auch auf dem Laufband. Und da geht man nicht nur vorwärts drauf, sondern man geht auch rückwärts drauf und man kann auch bergab laufen, obwohl man sich nicht weiter wegbewegen muss als in Meppen. Also
Wie sieht's bei dir aus, Nadja?
Bei mir ist es so, dass ich ja so Ausgleich suche bei Freunden, bei Familie, also meiner Familie speziell. Genau, da finde ich eigentlich schon eher den Ausgleich.
Ja, ich bin ja so ein Couch-Potato, der dann gerne auch mal zu lange am Schreibtisch sitzt. Astrid, hast du da irgendwie so eine kleinen Tipp für mich, wie ich da mal so rauskomme? Ich habe ja so eine Gesundheitsuhr, da bilde ich mir ja schon an, ich habe eine Menge für mich getan. Die sagt mir ab und zu mal, ich soll trainieren, aber ich kann ja nicht, was mache ich denn da? Also gibt es irgendeinen händischen Tipp so, und hat ja ihr beiden, dass ihr sagen könnt, hey, auch für so Couch-Potatoes, was man mal so machen kann?
Ich würde sagen, im Prinzip erstmal deine Alltagsaktivität erhöhen. Einfach mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit fahren, wenn es möglich ist.
Ja.
Öfter mal zum Drucker laufen, zu Arbeitskollegen ins Büro vielleicht auch mal. Genau, einfach, dass man mal von seinem Sitzplatz sozusagen aufsteht, zu Hause oder Treppen nehmen statt den Aufzug. Solche Kleinigkeiten bringen im Alltag tatsächlich auch schon viel.
Es muss also nicht immer der Crosstrainer sein, Astrid?
Naja, ich habe auch ein Laufband unterm Schreibtisch. Also wenn es denn richtig heiß hergehen darf, darfst du da auch weiterlaufen. Also,
das erklär mal, das habe ich noch nie gesehen.
Also man kann ja den Schreibtisch, also diese ergonomischen Schreibtische, kannst du hochstellen.
Ja.
Und darunter liegt ein ganz, ganz flaches Laufband, aha, auf dem ich, während ich lese, arbeite, tippe, tatsächlich Schritte machen kann.
Das gibt's ja nicht.
Das mache ich natürlich auch, weil mir das meinem Rücken gut tut.
Mhm.
Aber es ist eine total tolle Möglichkeit. Dann musst du nämlich nicht unbedingt jeden Schritt vorne zur Anmeldung gehen, um deine Kopie rauszuziehen, sondern du kannst dann da auch weiterarbeiten, Beispiel.
Also ich höre von euch beiden, es sind nicht immer die großen Dinge, ich muss nicht sofort 5 Kilometer laufen, sondern einfach im Kleinen liegt die Wirkung auch mal zwischendrin 5 Minuten zu gehen.
Ganz genau.
Sehr gut. Ihr beiden, wir wollen uns heute über das Vitalos Gesundheitszentrum unterhalten und auch über die medizinische Trainingstherapie und was das alles so auf sich hat. Vorher wollen wir euch beiden aber ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar, viele von Vitos kennen eben die Gesichter hinter den Diensten oft, aber man weiß gar nicht, wo die herkommen und was die so gemacht hat, umgetrieben hat in ihrem Leben. Und deswegen würde ich gerne mit der ersten Rubrik starten, die sich folgendermaßen nennt.
Vitos Privat.
Ja, wir wollen ein bisschen über euch erfahren und Astrid, da fange ich mal mit dir an. Ich habe gerade gesagt, ich hoffe, ich durfte das sagen, dass du ein Urgestein von Vitos bist, weil dich kennt man lange Jahre auch in der Außendarstellung so vom Vitalos. Früher hieß es ja anders, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht magst du unsere Hörer mal so ein bisschen mitnehmen. Wo kommst du her? Bist du ein klassisches Emsland-Mädel? Wie bist du aufgewachsen? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
Nee, ich bin eigentlich ein Westfale, bin in meinem Leben schon 13 Mal umgezogen, also ich weiß, wie es geht, Kisten rein oder raus, bin jetzt aber die längste Zeit meines Lebens tatsächlich in Meppen und seit 2000 bei Vitos. Und ich habe in Dormagen meine Ausbildung gemacht und mir war es ein großes Anliegen, eine Kindertherapeutin werden zu können. Es hat ein bisschen gedauert, aber hier bin ich tatsächlich richtig gelandet. Und mit eigenen Kindern und meinem Mann, der ja auch hier verortet war, bin ich sozusagen über die Schülerszeit ins Emsland gekommen. Und ich komme eigentlich aus Münster und jeder hat immer gesagt, du Astrid, nimm dir keinen Fischkopf. Und was ist nun los? Ich habe nun einen Papenburger.
Ja, das ist ja
also, nah an Fisch. Das hat dann nicht so ganz geklappt, aber wirklich glücklich und wir sind glücklich seit weit über 30 Jahren jetzt in Meppen.
Astrid, erzähl uns ein bisschen über deine Kindheit. Das heißt, du bist in Münster geboren oder in einem Ortsteil?
Ich bin geboren in Hamm, habe dann in Bielefeld gelebt, habe dann mit meinen Eltern in Soest gelebt und bin dann nach Münster gegangen und dann mit meinem Vater nach Papenburg und da habe ich meinen Mann kennengelernt.
Ja.
In der Schule.
Und sag mal, du warst dann in Hamm auch im Kindergarten. Hast du so eine klassische Laufbahn, wie das früher so war? Grundschule oder wie war das?
Eigentlich ja, nur Kindergarten war in der Zeit, also ich bin ja 61 geboren tatsächlich, da gab es das noch nicht so. Und als ich dann auch nicht mit den Sachen spielen durfte, mit denen ich gerne spielen wollte, weil ich sehr umsichtig war, dann habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, das möchte ich nicht mehr, weil ich darf ja eh nicht machen, was ich will und ich bin also ein Kind, was nicht sozialisiert war vielleicht in dem Alter.
Aber da haben Kinder sich früher ja wahrscheinlich andere Wege gesucht. Ne? Heutzutage ist ja oft der Griff zu den neuen Medien sehr schnell da mit dem Handy und so. Wahrscheinlich warst du auch jemand, der dann viel draußen war.
Also in unserer Zeit gab es eine Straße, Es gab ein kleines Fahrrad, das heute man würde man sagen, das ist ein kleines Bucky-Fahrrad. Ja. Da hat die ganze Straße drauf Fahrradfahren gelernt. Und man musste immer ausklügeln, wer hat den Ratscher am Auto vom Papa gemacht. Das musste man dann immer gut verstecken, weil das wurden früher auch alle gleichzeitig verdroschen vom Vater, wenn das dann nicht gepasst hat. So. Aber das war richtig eine Bande. Das waren also Kinderbanden. Wir sind noch bei Schäfern hinterhergelaufen, bis oben in die Felder. Da war Kindheit tatsächlich noch nicht organisiert. Es war frei.
Wir reden ja heute über Bewegungsangebote auch, über die Trainingstherapie. Wenn du das mal so vergleichst, heutzutage, ihr habt ja auch sicherlich Kinder, die ihr begleitet, und wenn man so die Bewegungsapparate heute sieht und dann vielleicht ein bisschen vergleicht mit früher, dieses eben klassische Spielen auf der Straße, in der freien Natur, hat sich da was verändert?
Also ich kann es richtig nachvollziehen, weil meine eigenen Kinder sind jetzt 36 und 33 und die sind rausgeschoben worden mit Gartenklamotten. Die kamen wieder, da musste man gucken, ist das wirklich dein Kind, weil die so dreckig waren? Und sind das deine Klamotten? Ja, okay. Das gibt es heute nicht mehr. Also die Kinder erleben diesen Matsch nicht mehr, die erleben diese Freiheit auch nicht mehr. Ich bin ja Kindertherapeutin, das heißt, in mühevoller Kleinarbeit holt man dann auch diese Matscherfahrung in Ergologo oder Physio wieder nach, die ja eigentlich ganz natürlich in den Kindern drinsteckt, zu klettern. Ich habe im Waldorf-Kindergarten, bevor ich bei Vitus angefangen habe, auch gearbeitet. Das war mir eine große Freude, also Kinder einfach machen zu lassen und nicht immer dahinter zu stehen und Kindheit zu organisieren.
Das nehmen wir vielleicht schon mal als Aufruf mit, Kinder mehr machen lassen. Ja. Das ist eine schöne, schöne Geschichte. Astrid, du bist dann dort geboren, normal zur Grundschule gegangen. Wann kam die Idee, irgendwas Therapeutisches oder in diese Richtung zu gehen? War das früh schon in die Wege gelegt oder kannst du dich erinnern, dass du als Kind mal was anderes werden wolltest?
Nee, eigentlich nicht. Meine Eltern und ich, wir hatten einen ganz schweren Autounfall. Da war ich 8 Monate alt und die waren 1,5 Jahre im Krankenhaus. Ich wurde dann von meinem Großvater großgezogen, sage ich mal. Der hat mich immer machen lassen und der ist sozusagen dafür verantwortlich, über sich hinauszuwachsen. Ich hatte immer Förderer und in aller Regel waren das immer Opas oder Onkel oder Väter, also die mich wirklich geprägt haben auch, es zu tun, es selbst zu tun und es zu können.
Sag mal, nach der Schule hast du dann was gemacht? Du hast eine klassische Ausbildung zur Physiotherapeutin. Ah ja, okay. Und das noch in Westfalen oder hier auch schon?
Naja, in Bad Iburg.
Ah, okay.
Ich feiere jetzt 40-Jähriges, das hört sich ganz schrecklich an, weil ich mich noch ganz frisch und fröhlich fühle, aber 40 sind 40. Und das ist das Tollste, was ich machen konnte, immer, weil ich genau das immer gesehen habe, Menschen einen Weg zu gehen, sich zu entwickeln. Und das Potenzial ist unglaublich bei Kindern.
Sag mal, gibt es so Dinge, an die du dich erinnerst? Du sprachst gerade von deinem Großvater oder auch deine Eltern, die dir mitgegeben haben, wo du heute noch dran denkst und was du selber auch noch weitergibst? So gewisse Werte oder Tugenden, wo du einfach sagst, das möchte ich auch heute noch vermitteln?
Ja, du schaffst das. Du schaffst das.
Ah, okay.
Und egal wie hoch es steht, du schaffst es, weil du bist immer ein Stück drüber. Also diese Motivation, die in dir ist, dieses Weiterentwickeln wollen, dieses Weiter nach vorne. Das ist was, was ich eigentlich allen Eltern und allen Kindern sagen möchte. Es geht immer weiter und du bestimmst den Weg.
Ja, toll. Und also wenn man das so sehen kann, gerade in einer Gesellschaft, wo ja immer mehr Ellenbogendenken und auch so Missgunst ist, ist das natürlich eine Eigenschaft, die unglaublich wichtig ist, ne? Und einfach auch nicht den Kopf in Sand zu stecken, sondern weiterzumachen, ne? Genau. Hattest du einen Spitznamen als Kind?
Assi.
Assi, okay. Heute auch noch. Da gucke ich mal nach links. Nadja?
Ich wusste davon noch nichts.
Nee, du wusstest davon nicht. Du kannst das jetzt.
Okay. Ich kann es einfühlen.
Alles klar. Astrid, wenn wir nochmal bei dir bleiben. Wenn ich jetzt 3 Freunde von dir fragen würde oder die besten Freundinnen und sage, erklärt mir doch mal, was Astrid für ein Typ ist. Was für 3 Eigenschaften würden die benennen, wo man drauf ankam, wenn man dich kennenlernt, was du bist?
Super kreativ. Was man bei mir lernen kann, ist Beharrlichkeit. Ich gebe nicht auf, wenn es sich zu laufen lohnt. Also ich würde nichts machen, was sich nicht lohnt. Aber wenn ich überlege, dass ich 5 Jahre gebraucht habe, um dieses Vitalus ins Leben zu rufen, dann kann man sagen, was man bei mir lernen kann, ist Biss. Und zwar für Dinge, die sich lohnen.
Das kann ich bestätigen.
Genau. Genau.
Das habe ich selbst erlebt.
Das würden die sagen, die würden auch sagen, die ist total witzig. Also dieser Humor auch in schwierigen Situationen immer zu sehen, was ist und was ich auch kann, ist, ich kann herzlich über mich lachen, ich kann Situationen erzählen, wo ich wirklich sage, ja, super, kann man machen, muss man nicht.
Nun haben wir es gerade angesprochen, nicht, dass ich darauf, du bist 63, guckst schon auf ein schönes Leben zurück. Kannst du mal so sagen, was du vom Leben gelernt hast bisher? Gibt es irgendwas, wo du mit dem Rückblick, wo du denkst, so als Jugendliche oder als junge Erwachsene, oh Gott, was hast du das überbewertet im Leben? Also irgendwas, wo du sagst, so mit dem Alter gucke ich mit einer Gelassenheit auf mein altes Ich zurück und kann so bestimmte Dinge einfach feststellen, wo ich denke, Mensch, wieso warst du denn früher so? Gibt's da sowas?
Naja, es geht sowas wie, ich hätte vielleicht hübscher sein sollen, ich hätte vielleicht größer sein sollen. Das gab es tatsächlich schon. Und dann aber immer wieder, so wie du bist, so bist du und das bist du und niemand sonst. Und eben nicht zu sein wie der andere, obwohl ich mir das manchmal gewünscht hätte, größer zu sein, vielleicht schlauer zu sein. Aber das, was ich wichtig finde, ist eben nicht Intelligenz von Schulwissen, sondern, wie sagt man so schön, straßenschlau. Mhm. Und ich glaube, da habe ich richtig viel gelernt. Mhm. Und das macht richtig Spaß, Dinge auszuprobieren und auch zu sagen, super, kann man machen, muss man nicht.
Jetzt hast du ja gerade erzählt, du hast unter deinem Schreibtisch diese Laufmatte. Und vielleicht mit dem zunehmenden Alter kommen ja auch hier mal Zipperlein und da mal ein Wehwehchen. Gibt es so Sachen, wo du herzlich drüber lachen kannst, je älter du wirst, wo du sagst, ach meine Güte, also wirklich. Ich sag mal, wir rennen ja alle nicht davor weg.
Ja, für mich der krasseste Einschnitt war, viele wissen es ja auch, Krebserkrankung, Haare weg. Ich glaube, ich habe 3 Monate jeden Sonntagmorgen beim Frühstück geheult, weil mir die Haare ausfallen werden. Und so what, die haben das trotzdem gemacht. Mhm. Also ja, ich bezahlte nicht mit Heulerei.
Ja, okay.
Der Schritt, mit Mütze zu sein, der war für mich ganz wichtig, auch zu zeigen bei uns auf der Trainingsfläche, du bist bei uns herzlich willkommen, auch wenn du nicht auf der Sonnenseite des Lebens gerade stehst, sondern ein Ausdruck davon zu sein, jeder ist wichtig, jeder ist wertvoll und jeder, der was für sich tun will, den unterstützen wir, gerade wo er steht. Mhm. Und diese Heulerei, jetzt habe ich ja wieder Haare, sie sind auch langsam gekommen, man pflegt auch jedes Einzelne, aber dieses Drama, was ich da hatte, da kann ich dann sagen, super Schmidt, kann man machen, muss man nicht. Weil jetzt ist es tatsächlich so, dass ich gerade in diesem Moment, nicht letzte Woche, in diesem Moment bin ich vollständig so, wie ich bin. Schön. Und ich finde mich jetzt auch toll.
War mal ein bisschen mit Verlaub so eine Krebserkrankung rückblickend wichtig für diese Erfahrung jetzt, das sagen zu können? Also wird man dann nochmal anders geerdet und denkt nochmal anders über sein Leben nach und über bestimmte Dinge und das wiederum führt dazu, dass du vielleicht jetzt diesen Eindruck hast von dir?
Naja, ich war immer schon eine sehr starke Persönlichkeit und ich habe auch gedacht, also ganz ehrlich, das kriegt mich jetzt aber auch nicht klein, ne? Das wollen wir doch mal sehen. Und du hast mich ja zwischendurch gefragt, warum machst du das denn alles noch? Und dann habe ich gesagt, wie würde Lambi sagen, weil ich es kann. Und genau so habe ich das gesehen. Ich habe immer geguckt, was kann ich alles? Was kann ich machen? Und ich wollte tatsächlich auch Vorbild sein in einer nicht so schönen, hübschen, idealisierten Welt.
Ah ja, okay. Interessant. Vielen Dank, Astrid, bis hierhin. Und Nadja, jetzt kommen wir mal auf dich zu sprechen. Wir haben gerade schon gehört, du bist Anfang 30. Vielleicht kannst du auch mal uns ein bisschen mitnehmen. Bist du ein klassisches Emsland-Mädel? Wo bist du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, ich bin ein klassisches Emsland-Mädel. Ich bin in Meppen geboren und genau, in Buckelo aufgewachsen. Wohne ja jetzt auch wieder in Buckelo. Und ja, im Prinzip bin ich ja nach der Grundschule aufs Marianum gegangen, habe mein Abi gemacht, bin nach dem Abi direkt nach Köln, habe da Sport, Gesundheit und Prävention studiert und habe dann danach im Prinzip das Arbeiten begonnen, auch in einem Gesundheitszentrum. Und bin da, aber ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass ich zurück ins Emsland möchte. Also ich bin schon ins Studium gegangen und habe gesagt, ich komme mal wieder.
Ja, das tun ja viele Emsländer. Das gilt für mich genauso, bei mir war es auch so, genau.
Ja, genau. Also entweder ist man wirklich so der Typ, der der bleibt weg. Oder ja. Der Typ, der kommt wieder.
Ja, stimmt,
wieder.
Genau. Und du bist wieder da.
Und ich bin wieder
was,
da.
Was uns sehr freut, genau. Sag mal, ich habe es gerade Astrid auch gefragt, so in der Kindheit gab es für dich, war das auch klar, dass du irgendwann mal so sportlich was machst? Oder was hattest du für klassische Berufswünsche, als du noch ein Kind warst?
Ja, ganz lustig ist immer, dass mir nachgesagt wird, dass ich eigentlich vom Postboten stammen müsste, weil eigentlich gar keiner aus meiner Familie irgendwie sportlich affin unterwegs ist.
Okay.
Das sind tatsächlich alles eher so die Couch-Potatoes und Sport bleibt mir bloß weg.
Okay.
Ja, ich habe mich da aber tatsächlich früh für einen anderen Weg entschieden, auch schon als Kind. Ich habe gefühlt 5 Tage die Woche war ich bei irgendeiner anderen Veranstaltung, ob es jetzt Tennis war oder Blockflöte spielen oder im Kinderchor oder Einradfahren oder Voltigieren, also da durch die Bank weg, war ich eigentlich immer unterwegs. Und genau, habe mich da eigentlich schon eher für den Bewegungspart sozusagen interessiert.
Erklär unseren Hörern doch mal Sportwissenschaft. Was kann man da Näheres drunter verstehen, wenn man sowas studiert? Also muss man dort speziell dann auch schon, wenn man jetzt vielleicht eher in den medizinischen Fitnessbereich will, muss man sich da spezialisieren oder was umfasst Sportwissenschaften?
Sportwissenschaften, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also da geht es unter anderem auch in den Managementbereich, kann man gehen, theoretisch. Ich habe mich da früh für den therapeutischen Bereich eher interessiert. Und habe dann ja Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie studiert und mich da eben auf orthopädische und internistische Erkrankungen spezialisiert. Man kann aber auch ja, im Prinzip völlig andere Wege gehen. Ne? Also die Leitungen in den großen Vereinen, die haben oftmals Sportmanagement studiert.
Sag mal, ich habe das mal irgendwann im Fernsehen gesehen, da gibt es auch eine relativ harte Aufnahmeprüfung. Ne?
Ja,
also
genau.
Da muss man da richtig was auf dem Kasten haben, ne?
Ja, also vielseitig unterwegs sein, okay. Genau, richtig. Mhm. Ja.
Das heißt, was musstest du vorher machen da alles?
Leichtathletik auf jeden Fall, Turnen, dann Schwimmen, also verschiedene Disziplinen dann eben auch in den einzelnen Sportarten. Dann habe ich mich für Badminton und Tennis entschieden, als Rückschlagsportarten. Mhm. Und am Ende folgte dann nochmal so ein 2000-Meter-Lauf.
Ah, okay. Genau. Rückschlagsportarten, interessanter Begriff, ne? Ist Boxen auch eine Rückschlagsportart?
Ich glaube nicht, auf jeden Fall konnte man das nicht wählen.
Sehr schön. Aber das heißt, nicht wie alle anderen bewerben und dann gehe ich auf die Schule, sondern du musst es richtig was dafür tun.
Ja, genau, richtig.
Ja, gut. Aber das wird dir wahrscheinlich heutzutage im Beruf dann auch ein bisschen zugutekommen, dass du einfach auch aus der Praxis ein bisschen was berichten kannst.
Richtig, man kann was berichten und man weiß auch, man kann das selber durchführen. Also uns wurde immer gesagt, ihr könnt nichts von dem Patienten verlangen, was ihr selber nicht könnt.
Ja,
ihr
stimmt.
Müsst mindestens 2 Wiederholungen, die müsst ihr schaffen.
Ja, sehr gut. Das heißt 2 Sit-Ups oder 2 genau. Liegestützen sitzen.
Mehr brauche ich nicht, aber
die gehen.
Wenn
wir deine Freundin mal fragen würden, was du denn für ein Typ bist, also was würden die zu dir sagen? Auf was kann man sich da einstellen, wenn man dich kennenlernt?
Auf mich kann man sich auf jeden Fall verlassen.
Mhm.
Ich glaube, viele würden sagen Organisationstalent. Mhm. Also sei es auf irgendwelchen Hochzeiten, Partys oder sonstiges im Vorhinein. Da weiß ich auf jeden Fall, was wie wo organisiert werden muss und was wann wohin muss. Und ja, kreativ. Genau, ich glaube das.
Jetzt habe ich gerade in der Anmoderation gesagt, du bist leidenschaftliche Motorradfahrerin.
Auch das. Im Moment nicht ganz so viel tatsächlich, aber ich habe das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen.
Ah, ja.
Mein Papa hat einen Motorradhandel sozusagen.
Ach, okay, ja,
und dementsprechend bin ich schon seitdem ich Grundschulalter, bin ich eigentlich schon um die Halle gefahren.
Mhm. jetzt sag mal, Astrid hat ja gerade so ein bisschen berichtet aus der Kindheit, so dass dieses Straßenfeeling ein Stück weit dann auch so zu späteren sozialem Engagement so führte, alles was man da so mitgemacht hat und der Biss auch zu sagen, ich möchte weiterkommen. Du arbeitest ja jetzt oder wir arbeiten bei Vitus ja auch ständig mit Menschen mit Behinderungen. War das für dich ein Feld, was du schon in deiner Jugend irgendwie auch kanntest? Also hattest du Kontakt zu Menschen mit Behinderungen oder ist das eben was sehr neu für dich ist?
Ja, meine Cousine und die wird tatsächlich wahrscheinlich auch bei Videos bekannt sein.
Ja,
Wir hatten viel mit der Familie zu tun, waren eigentlich jeden Sonntag irgendwie mit der Familie unterwegs und auch mit Jana.
Ja.
Genau.
Schön.
Richtig.
Und dann, also hattest du keine Berührungsängste, oder? Dass du irgendwie,
Nein.
Genau. Ja. Das ist natürlich nun, da kommen wir gleich dann auch drauf zu sprechen, wenn wir über die Inhalte des Gesundheitszentrums sprechen. Astrid, zu dir nochmal, wenn du mal jetzt, du hast ja eine sehr lange Zeit bei Vitus jetzt einfach einen guten Einblick, wenn du mal so schaust, auch in der Entwicklung von Vitalus, aber Vitus insgesamt, hat sich die Zusammenarbeit oder das, was für Menschen mit Behinderung auch geboten wird, hat sich das sehr stark verändert, wenn du mal so auf die 2000er guckst und wenn wir jetzt mal 25 Jahre später gucken?
Ja, es hat sich enorm gewandelt. Als ich angefangen habe in dem Jahr 2000, da wusste ich, was für die Menschen mit Behinderung super war, richtig war, gut war und das habe ich auch vertreten bis zum letzten Ende. Und das hat sich insofern gewandelt, dass die Selbstbestimmtheit, das ist ein Thema geworden. Das gab es wirklich in den Anfängen nicht, in den 2000er. Da wurde geguckt, was braucht der denn wohl? Einmal Vitus, immer Vitus und ich weiß schon, was gut für dich ist. Das hat sich komplett gewandelt und es ist mehr so, du wählst aus einem Portfolio heraus, was du möchtest. Das gab es vorher nicht. Mhm. Und wenn du gerade angesprochen hast, in Jugend bin ich mit Menschen mit Behinderung in Berührung gekommen, eigentlich eher wenig. Das gab es früher nicht so. Die waren in einzelnen Schulen untergebracht. Mhm. Aber so im Klassenverband hatte ich eigentlich kein einziges Rollstuhlkind. Aber das ist mir nie wieder in der ganzen Schullaufbahn eigentlich begegnet. Was ich heute mega finde, das gehört einfach zum Alltag dazu. Das ist Leben, es ist eine Facette von Leben und jeder ist ein Könner und jeder kann was anderes. Nicht jeder Lehrer kann Englisch, also kann auch nicht jeder Schüler hochspringen. Mhm. Und da einfach einen Blick weit zu machen und zu sagen, du bist ein Könner und unsere Aufgabe ist rauszufinden, was kannst du? Weil ich bin auch ein Fachkönner in bestimmten Bereichen, ich kann ja auch nicht alles. Mhm. Wird gerne mal versteckt, weil man dann denkt, ja, ich weiß ja schon, wo es lang geht. Nein, das ist aber nicht so. Jeder hat eine Art, in der er wirklich besonders ist. Und unsere Aufgabe ist, das rauszufinden. Wo ist dieser Mensch so besonders, wo wir ihn fördern können?
Sehr schön. Eine Abschlussfrage in dieser Rubrik noch an euch beide. Und vielleicht habt ihr ja beide Erfahrung damit. Was ist Heimat für euch, Astrid? Das ist ja bei dir nochmal spannender, weil du so oft umgezogen bist. Und gerade auch aus der Kindheit habe ich erfahren, dann Hamm und unterschiedlichste Stationen. Was ist Heimat für dich?
Das ist tatsächlich Meppen mit sämtlicher Familie. Das ist Leben, wie man es sich gestalten möchte. Eben nicht diese äußeren Zwänge. Ich genieße das, einen Garten zu haben. Ich genieße das, in so Nachbarschaftssituationen zu sein. Ich genieße das, Enkelkinder zu haben, die wirklich durch einen Teich und durch einen Bach marschieren bei uns im Garten und einfach glücklich sind. Also das ist für mich ein Stück weit Heimat. Ich bin ja wahnsinnig neugierig auf die ganze Welt. Aber ich will immer zurück. Ich will immer wieder zurück nach Hause, aber ich will überall gucken.
Sehr schön. Wir haben gerade, oder ich habe vergessen, das anzumoderieren. Du hast natürlich auch Kinder. Wenn du dann nochmal, wie viele Kinder hast du? Und mittlerweile auch schon groß.
Zwei. Einer wird jetzt 36 und das Mädchen 33. Und ich habe zwei Enkelmädchen. Die eine wird 4 Jahre alt im September und die andere 1.
Die wir natürlich herzlich grüßen von dieser Stelle.
Ja, auf jeden
Fall. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben gerade gehört, du warst im Studium und für dich war aber von vornherein klar, ich komme zurück. Was ist Heimat für dich?
Ja, im Prinzip auch da, wo meine Familie, wo meine Freunde sind, es sind eigentlich hauptsächlich, ja, eigentlich sind fast alle meiner Freunde wieder zurückgekehrt.
Okay.
Genau, das Leben spielt sich einfach irgendwie bei mir tatsächlich in Buckelow ab.
Mhm.
Und das ist wirklich so ein typisches Dorfleben, wie man das dann auch erinnern könnte. Da spielen die Kinder auch noch auf der Straße, flitzen da immer ihre Runden um den Pudding im Neubaugebiet und so weiter. Das ist einfach schön und das hatte ich früher genauso und das wünsche ich mir eben für meinen Kleinen auch wieder.
Das wollen wir so stehen lassen. Danke für diesen ersten kurzen Einblick und den wollen wir ein bisschen vertiefen durch ein kleines Spiel, das sich wie folgt nennt.
Entweder oder.
Ja, entweder oder. Und geht ganz einfach. Ich stelle euch zwei Begriffe zur Auswahl und ihr sagt mir einfach, wofür ihr euch entscheiden würdet. Und wenn möglich, auch noch mit einer kleinen Beschreibung, warum das denn so ist. Und da fange ich mal mit dir an, Nadja, und frage dich, Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin, gezwungenermaßen.
Weil du ein Kind hast.
Ganz genau.
Wenn das nicht da wäre?
Mittlerweile glaube ich auch Frühaufsteherin.
Ja?
Mhm. Ja, doch.
Astrid, du hast ja die Kinder groß, der Mann ist auch schon groß. Wie sieht's bei dir aus?
Auch Frühaufsteherin.
Ja.
Es ist nicht mehr möglich, so lange zu liegen. Und außerdem ist das Liegezeit, die du sonst anders verbringen könntest.
Ach so, das heißt, der Tag beginnt bei dir auch sofort knackig.
Ja.
Ja, mit Aktion. Dann an euch beide, Kaffee oder Tee, Nadja?
Kommt drauf an. Ich würde mich jetzt für Kaffee entscheiden.
Ah ja, okay. Und muss der denn schwarz sein oder mit Milch?
Eigentlich mehr Milch mit Kaffee, ja.
Ah ja, okay. Ja, das. Astrid, wie sieht es bei dir aus?
Ja, den Morgen starte ich in jedem Fall mit Kaffee und danach trinke ich nur noch Tee. Aber ja, okay. Am liebsten natürlich Früchtetee oder Kräutertee.
Ah ja, okay. Jetzt wird es ein bisschen, da bin ich bei dir gespannt, Nadja. Mettbrötchen oder Vollkornbrot mit Avocado?
Mett.
Ich bin krass die andere Seite. Avocado
ja.
Und Matt ist gar nichts für mich. Aber da fehlt mir vielleicht auch die emsländische Vergangenheit.
Ja, wir haben tatsächlich einen Frühstücksclub.
Ah ja, okay.
Das sind, wir sind nur Frauen.
Ja.
Und wir frühstücken dann wirklich nur Matt.
Ach, das
mit
ist ja
normalen Brötchen, Butter, einen Saft und das war's.
Ist das witzig. Ja, kann man mal sehen. Und dann bei so einer Figur, mein lieber Schwan. Das hätte mich mal treffen müssen. Stadtleben oder Landleben, Astrid?
Ich habe auch in Köln gewohnt, also ich kenne ein bisschen was von der Stadt, ich habe auch in Münster gewohnt, aber im Zuge des Genießenwollens lieber auf dem Land. Also ich bin jetzt hier wirklich angekommen.
Schön. Wie sieht es bei dir aus?
Land.
Land auch.
Auf jeden Fall Land.
Sehr schön. Dann die Frage, Strandurlaub oder Städtetrip? Fangen wir mal bei dir wieder an.
Auf keinen Fall mehr Städtetrip.
Nee, weil du hast negative Erfahrungen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich wurde an 2 Tagen durch sämtliche Sehenswürdigkeiten in Berlin gescheucht, bei über 30 Grad.
Ui.
Ich konnte nicht mehr.
Okay.
Nee, tatsächlich dann eher Strand.
Ah ja, okay.
Ja,
gibt es da eine Lieblingsinsel, wo du gerne hin oder sagst du, kann auch vor Ort sein? Kann auch Nordsee sein?
Kann auch Nordsee sein, kann auch Ostsee sein. Das ist mir eigentlich egal, ja.
Sehr schön. Astrid.
Dadurch, dass ich ja schon älter bin, habe ich ja schon ganz schön viel tüchtig am Strand irgendwo rumgelegen. Nichtsdestotrotz gucke ich ja gerne nochmal wieder, also auch weltweit. Mir machen wir ein paar Strände an. Was ich aber trotzdem faszinierend finde, ist eben auch in andere Städte zu gucken, beziehungsweise andere Lebensformen mir anzugucken. Und das ist so diese Neugierde, die ich tatsächlich habe, einfach festzustellen, die sehen das so. Ach, so machen die das. Ach ja, okay.
Sehr schön. Jetzt komme ich mal ein bisschen inhaltlich in euren Berufszweig. Und da wollte ich wissen, vielleicht Nadja von dir als erstes, Kältekammer oder kalte Dusche? Was bringt dich da eher zum Weinen, wenn du es länger aushalten müsstest?
Kältekammer ist ja wirklich nur ein Moment, also ich sag mal maximal 5 Minuten.
Okay.
Da würde mich eine kalte Dusche eher zum Weinen bringen, glaube ich. Und eine Kältekammer ist eine angenehmere Kälte.
Okay, wie sieht's bei dir aus, Astrid?
Wenn man vorher in der Sauna war, so richtig tüchtig in der Sauna war und sich da auch richtig einen abgeschwitzt hat, dann kann ja das kalte Wasser durchaus erfrischend sein und ich glaube, dann hält man es auch länger aus. Aber insgesamt ist das, was Nadja gerade sagt, wesentlich verträglicher, die trockene Kälte zu nutzen.
Mhm. Ah ja, okay. Dann die nächste Frage. Lieber Geräte unterstütztes Training oder funktionelles Einzeltraining? Was ist so letztendlich effektiver für den menschlichen Körper und für den Muskelaufbau? Oh, jetzt komme ich hier mit Fachfragen, ne?
Ja, es kommt drauf an. Also für den Anfänger, in Anführungszeichen, sage ich mal, für jemanden, der noch gar keine Berührung irgendwie mit Sport hatte, empfehle ich immer erstmal gerätegestütztes Training.
Mhm.
Es ist einfach, es ist effektiv. Ich trainiere erstmal alle meine großen Muskelgruppen, damit ich überhaupt mal eine Erfahrung mache. Wie ist das überhaupt? Wie fühlt sich das überhaupt an? Was habe ich überhaupt für Muskeln? Und muss aber dann irgendwann immer zwangsläufig ergänzt werden über funktionelles Training.
Ah ja,
genau.
Okay.
Also das ist das, was ich im Alltag brauche, wenn ich Wasserkisten hebe oder alles Mögliche mache, brauche ich alles, was funktionell ist.
Ah, okay. Siehst du genauso, du nickst.
Die Einstiegsdroge, wirklich in so einen Kraftausdauerzirkel zu gehen, da ist die Hemmschwelle einfach niedriger. Und wenn man das gemacht hat und gerade für ehemalige Coach Potatoes, kann man sagen, dann hast du auf jeden Fall schon mal alles richtig gemacht. Und das braucht der Mensch. Der braucht ein gutes Gefühl, dass das, was er macht, ist super. Und dann kann er sich in die nächste Stufe entwickeln. Also Nadja wird auch sagen, natürlich ist das nur ein Weg, aber den Weg brauchst du über über das gerätegestützte Training. Da machst du nichts verkehrt. Da setzt du dich drauf und wenn du die Füße in der richtigen Position hast, dann geht das schon los. Und wenn du fertig bist, bist du fertig. Und das ist ein gutes Gefühl auch für Menschen.
Sehr schön. Zwei Fragen noch aus dem Bereich entweder oder. Und zwar einmal die Frage Ordnung oder kreatives Chaos. Was seid ihr für Menschen?
Ordnung.
Ja?
Ja,
auf jeden Fall. Bist du so richtig der Stift auf ihrem Platz, die Zettel und alles schön ab?
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Aber ich brauche schon die Ordnung und merke, wenn ich irgendwie Chaos habe, habe ich auch Chaos in meinem Kopf.
Ah, okay.
Genau.
Alles klar. Und du, Astrid?
Ja, bei mir ist das so krass. Im Tagesverlauf kannst du sogar sehen, ob ich da bin oder nicht. Wenn ich da bin, liegt durchaus einiges auf dem Schreibtisch rum in den Akten, in denen ich dann arbeite. Und wenn dann jemand sagt, ja, ist sie denn noch da? Dann sagen die, ach, guck doch mal eben ins Zimmer. Nee, das ist alles so aufgeräumt. Ja, genau so ist
das. Also beides.
Also ich gehe immer und jeder weiß, die ist nicht mehr da, weil alle Schränke zu und alles ordentlich.
Sehr schön. Ja, ihr beiden, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in unsere Entweder-Oder-Fragen. Und jetzt würden wir uns tatsächlich mal ein bisschen thematisch mit dem Inhalt und dem Vitalus Gesundheitszentrum auseinandersetzen wollen in der folgenden Rubrik.
Nachgefragt.
Ja, Astrid, ich starte mal mit dir. Vitalus Gesundheitszentrum, für viele, die vielleicht jetzt aktuell Kunde geworden sind, ein Begriff, der, ja, den kennt man. Früher, vor 20 Jahren, war das noch etwas anders. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal so ein bisschen einen Verlauf vom Vitalus Gesundheitszentrum schildern, denn es hieß nicht immer Vitalus Gesundheitszentrum und auch die Angebote, die es heute gibt, gab es vor 20 Jahren so nicht. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also vor 20 Jahren hatten wir einen anderen Standort und dieses Haus hieß auch Vitus Ambulanzzentrum. Da gab es die Fakultäten Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Frühförderung. Und es gab überall so ein bisschen. Also im Keller gab es ein bisschen Ergo, ein bisschen Logo und ab und an ein bisschen Physio. Dann gab es auf der Mitte, das war ziemlich klar, gab es die Frühförderung. Und dann oben drüber tummelten sich dann auch teilweise noch der heilpädagogische Kindergarten, ein bisschen Ergo, ein bisschen Logo und ein bisschen Physio. Dann haben wir irgendwann gedacht, also Vitus Ambulanzzentrum, das hatte seinen Sinn und seinen Zweck, aber die Menschen sagten, was, du gehst da hin? Ist dein Kind denn so behindert? Nein, wieso? Da kann jeder hingehen. Nee, da kann nicht jeder hingehen. Das ist doch Vitus. Wo Vitus draufsteht, ist doch Vitus drin.
Und wir hießen ja, wenn ich das eben dazu sagen darf, früher auch anders. Wir hießen ja Kinderhilfe e.V. Das hatte ja auch noch einen anderen Ursprung. Jetzt mittlerweile Vitus. Aber vor 20 Jahren war das auch noch anders, ne?
Also ganz unter genau. Diesen. Genau. Ganz genau. Und das kommt noch dazu. Das eine war erst Kinderhilfe. Und dann hieß es auch, was, du bist doch erwachsen. Wieso gehst du denn noch zur Kinderhilfe? Und bist du so behindert? Mhm. Nein, da kann jeder hingehen. Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Und das ist letztendlich auch der Grund gewesen, dieses Durcheinander. Von hinten sah es tatsächlich aus wie ein Mehrfamilienhaus. Menschen fanden auch über Umwege nur zu uns. Was immer sehr gut funktioniert hat, war Frühförderung. Das war ganz klar. Die Sprachtherapie und die Ergotherapie, das war auch ganz klar. Physio war irgendwie immer nur so ein bisschen in einer Ecke, so ungefähr. Also wirklich erforderlich, das nochmal komplett neu aufzustellen und auch zu sortieren. Mhm.
Darf ich eine Frage stellen? Und zwar die Grundidee, diese Dienste überhaupt an den Start zu bringen, die kam aber schon erstmal mit dem Hauptaugenmerk, um für Menschen mit Behinderungen Angebote zu schaffen. Oder war es auch damals schon die Idee, das als Dienstleistung für alle anzubieten?
Die Idee war sicher, das für alle anzubieten, das wurde nur nicht angenommen.
Ah, okay.
Und es wurde ja dieses Haus an der Hermann-Keller-Straße auch speziell danach konzipiert. Das ist ja eigentlich ein großes Doppelhaus mit einer Ebene zusammengefasst im ersten OG, das war die Frühförderung tatsächlich. Und alle anderen Dienste wurden damit reingenommen. Das war auch, es war angenommen, aber es hatte irgendwie immer noch den Touch von, du kannst da nicht hingehen, wenn dein Kind nicht behindert ist. Mhm. Und da war halt auch die Idee, wir wollen auch ein Angebot machen, nicht nur für Menschen mit Behinderung. Natürlich kommen unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir haben ja in allen Einrichtungen gearbeitet. Wir haben in der Werkstatt gearbeitet, im Kindergarten gearbeitet, in der Frühförderung gearbeitet. Und diese ganzen Fähigkeiten wollten wir natürlich auch den anderen Menschen angedeihen lassen, die vielleicht keine Behinderung haben. Und eben auch nicht eine Kategorisierung zu machen, das sind Menschen mit Behinderung und das sind Menschen ohne Behinderung, sondern wirklich es in eins laufen zu lassen. Und da sind wir dann immer in Vorleistung natürlich gegangen, weil das brauchte der Vorstand. Vorleistung heißt finanzielle Vorleistung. Immer gucken, haben wir eine gute Auskömmlichkeit, wo können wir rein investieren, ist das möglich? Und dann beginnt der Weg, 5 Jahre dicke Bretter bohren, bis wir endlich den Zuschlag kriegten und dann ein völlig neu konzipiertes Gebäude mit klareren Zuständigkeiten und eben auch weg vom Vitus-Gedanken zu gehen. Was man aber wirklich nochmal erwähnen muss, ist, Vitus hatte sich ja mit verändert. Es hatte sich ja mit erneuert. Das war ja nicht so wie früher einmal Vitus, immer Vitus, sondern es war ja ein Dienstleistangebot. Das gab es ja früher auch nicht. Da waren wir eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Nur mit unserem, es sollte ja dann auch wieder Vitus Ambulanzzentrum heißen. Und das ging für mich irgendwie gar nicht. Und das waren ziemliche Rutsche, die wir dann mit dem Vorstand und auch mit unserem Geschäftsführer machen mussten. Oh, also da kriege ich jetzt noch Schweißausbrüche, wenn ich darüber nachdenken muss. Was ich alles für Argumente plötzlich aus dem Hut zaubern konnte. Ich war wieder mal sehr kreativ. Also ich habe mich da so reingestürzt, dass es hinterher gar nicht mehr anders ging, dass ich wirklich nachher gesagt habe, liebe Gesellschafter, lieber Herr Korden, ich gehe den Weg mit Ihnen, aber wählen Sie ihn weise. Das ist ein Modell der Zukunft. Und dieses Vitalus war ja erst das Problem. Weg von Vitus. Und hin zu dem Namen Vitalus. Und dann hab ich irgendwann einfach gesagt, aber wissen Sie, da ist doch noch mehr für uns drin. Die medizinische Trainingstherapie ist ja noch mehr drin und die Familienhilfe ist ja dann auch noch mehr drin. Also mehr Buchstaben, mehr Inhalte. Und es ist kein Makel mehr oder es ist keine Beeinträchtigung mehr. Weder für die, die nie damit in Berührung gekommen sind, noch die, die eben genauso wie alle anderen trainieren wollen, obwohl sie eine Beeinträchtigung haben.
So, und jetzt haben wir aufgrund deines harten Bretterbohrens seit ein paar Jahren ein wunderschönes großes Gebäude für die Meppener, die werden es kennen, aber für Nicht-Meppener, wenn man in Meppen Nödicke, da gibt es ein großes Einkaufszentrum, fährt, dann an der rechten Seite auf dem ehemaligen Albers-Gelände sind mehrere große Bauten entstanden, unter anderem auch das Vitalus Gesundheitszentrum. Ein toller, ansehnlicher Bau, in dem ihr jetzt welche Angebote genau vorhaltet?
Ja, also das ist ein Staffelbau, ein sehr hochmoderner Staffelbau und im Erdgeschoss befindet sich die medizinische Trainingstherapie und die Physiotherapie. Da befindet sich dann auch die Kältekammer, so dass sie eben auch sehr einfach zu begehen ist und auch zu nutzen ist. Man kommt schon rein und wird empfangen in einem Anmeldebereich. Die Kolleginnen sitzen hinter einer Glasscheibe. Das hat den Grund, weil es Corona gab, als wir unser Haus eröffneten. Und jetzt aber auch dann ein bisschen Schutz gegen Regen und auch vielleicht Infektionsgefahren für die Mitarbeiter aufgebaut haben. Dann geht es ins erste Obergeschoss. Da findet sich auf der einen Seite die Praxis für Logopädie und Sprachtherapie. Und auf der anderen Seite ist die Frühförderung untergebracht mit der sozialpädagogischen Familienhilfe, was ein ganz junger Zweig tatsächlich ist. Am Anfang war es nur Frühförderung, aber dieser Zweig gerade nach der Corona-Krise ist so stark nachgefragt worden, weil es wirklich auch Familien gab, die nicht mehr ein noch aus wussten durch all diese Regresse oder all diese Beeinträchtigungen, die Familien auch tatsächlich erfahren haben. So dass wir tatsächlich schon wieder aus allen Nähten platzen. Und im zweiten OG ganz oben befindet sich die Praxis für Ergotherapie. Die ist ohnehin die größte Abteilung, weil die auch sehr viel Fachräume vorhalten müssen. Also die müssen einen Werkraum vorhalten, die müssen eine Küche vorhalten, die müssen große Bewegungsräume vorhalten. Und von daher ist sie an sich schon etwas größer ausgestattet als all die anderen.
Aber das klingt nach einem sehr großen und zeitgemäßen Dienstleistungsangebot, wo ich eigentlich rund um mein körperliches Wohlbefinden alles finde, was ich brauche. Gerade wenn ich vielleicht auch eine Erkrankung hatte oder, ne?
Ja, und es ist auch möglich, dass Menschen, die zum Beispiel eine neurologische Erkrankung haben, Therapien miteinander kombinieren können. Das heißt, die Kolleginnen unten in der Anmeldung schauen dann schon, ah, der braucht vielleicht etwas Ergotherapie, bisschen Physiotherapie und aber auch Logopädie. Wie können wir das miteinander kombinieren, dass dieser Mensch wirklich von allen Therapien auch profitieren kann? Denn auch die Interaktion der Kolleginnen, also der Austausch, wie weit bist du da? Könntest du hier nochmal unterstützen? Das ist ja was, was den Mehrwert ja letztendlich ausmacht.
Mhm. Du bist Leitung. Ihr habt aber nicht nur dieses Gebäude, sondern ihr seid im gesamten Emsland-Mitte-Bereich vertreten. Magst du da nochmal eben?
Ja, wir sind im Altkreis Meppen und der Altkreis Meppen geht ja tatsächlich bis nach, bis nach Osten. Mhm. Und dann haben wir ein Haus in Haselünne. Mhm. Da sind auch wieder alle Bereiche, die wir von Meppen kennen, also Ergo, Logo, Physio und die Familienhilfe mit der Frühförderung sind in einem Gebäude untergebracht. Und nach Süden hin, nach Dahlum. Mhm. In Dahlum ist es angedockt an einen Kindergarten. Mhm. Und das ist ein heilpädagogischer Kindergarten, Sprachheilkindergarten und Regelgruppen, was richtig schön ist. Und ein Part daran ist tatsächlich ein Praxisambulanzbetrieb. Mhm. Da können Frühförderung, Familienhilfe und auch logopädische Therapien bekommen werden für Kinder oder eben auch für den gesamten Umkreis. Also nicht nur aus dem Kindergarten, sondern die Menschen können auch ambulant kommen. Und im Norden ist in Haaren ein weiterer Standort. Da haben wir Ergo, Logo, Physio, auch wieder Frühförderung und Familienhilfe, weil das auch ein ganz wichtiger Bereich ist. Was wir an keinem Standort haben außerhalb, ist tatsächlich die MTT. Mhm. Weil da hätten wir mehr Räumlichkeiten zur Verfügung haben müssen und das bot sich in allen Außenstellen tatsächlich nicht. Wir haben aber in Haaren einen Bewegungsraum oben im zweiten OG, das ist nochmal ausgebaut. Das heißt, in dem Bereich können Kleingruppen zumindest stattfinden.
Wir wollen uns heute im Speziellen über die medizinische Trainingstherapie unterhalten, weil alle Angebote hier vorzustellen, dafür würde die Zeit nicht reichen oder wir bräuchten eine ziemlich lange Sendung. Deswegen, Nadja, bist du heute da als Leiterin der medizinischen Trainingstherapie. Vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen und du erzählst mal, was versteht man denn eigentlich unter diesem Begriff der medizinischen Trainingstherapie und wie unterscheidet man oder unterscheidet sich das Angebot eigentlich von klassischen Fitnesscentern, wenn man so will. Also erstmal, wenn ich jetzt als Otto Normalverbraucher in so eine Trainingstherapie komme und dann würde ich sagen, ja, das sieht ja so aus wie bei anderen Anbietern die Fitnesscenter. Was ist denn da der Unterschied eigentlich? Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, also grundsätzlich sieht es bei uns ähnlich aus wie in einem, in Anführungszeichen, normalen Fitnessstudio. Die Geräte sind ähnlich, allerdings sind die eben alle medizinisch zertifiziert. Ja, was auch nochmal der Unterschied eben zu einem normalen Fitnessstudio ist, dass man die eben auch medizinisch verwenden kann. Auch die Physiotherapeuten können die in ihren Therapien nutzen, was eben sonst nicht möglich wäre. Mhm. Genau.
Magst du mal so beschreiben, wenn man auf eure Internetseiten kommt, dann ist immer die Rede davon, medizinische Trainingstherapie, die erstmal beginnt mit einer Körperanalyse, mit einer Leistungsdiagnostik. Und da wird dann eben auch nochmal auf diese Zertifizierung der Trainingsgeräte hingewiesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich komme jetzt zu euch, hab gerade schon gesagt, ich bin ein Couch-Potato. Was passiert da mit mir?
Genau, also im Prinzip setzen wir uns erstmal mit dir zusammen und schauen, okay, weshalb bist du überhaupt hier? Was möchtest du machen? Was möchtest du erreichen? Was hast du überhaupt für Ziele? Mhm. Wir wollen dir keine Ziele aufdrücken, sondern du sollst natürlich die Ziele verfolgen, die du auch wirklich erreichen möchtest und würden dann schauen, okay, was ist denn das Richtige für dich? Was für ein Trainingsprogramm wählen wir für dich aus und auch welche Testungen zum Beispiel machen wir dann alle mit dir? Wir müssen jetzt keine Ausdauertestung machen, wenn du sagst, nee, das ist überhaupt nicht mein Ziel oder sonstiges. Okay. Oder auch im groben, ja, so Körperanalyse zum Beispiel, da geht es um die Körperanalysewaage. Das heißt, wir können bestimmen, wie viel Körperfett da ist, ob es irgendwie Unterschiede rechts, links im Muskel gibt sozusagen. Mhm. Also ist links vielleicht mehr ausgeprägt als rechts und können da eben auch Rückschlüsse wieder aufs Training ziehen. Genau. Aber manche wollen das ja auch gar nicht wissen, am Anfang zumindest noch nicht.
Ja, ich wäre auch so einer. Jetzt habe ich richtig verstanden, also ich kann einmal als Otto-Normalverbraucher, ohne dass ich irgendeinen Makel habe, kann ich zu euch kommen und sagen, ich möchte fitter werden, ich möchte etwas für mich tun. Und da brauche ich auch nicht mit einem Rezept kommen, sondern das ist eine ganz normale Leistung, die ich dann an euch über ein Monatsabo oder so bezahle.
Ja, ganz genau.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja. Aber ich kann auch zu euch kommen, zum Beispiel, ich habe einen Schlaganfall gehabt oder ich habe ein neues Knie bekommen und habe auch eine rezeptierte Leistung und brauche bestimmte Bewegungsübungen, die kann ich auch bei euch kriegen, richtig?
Ganz genau. Das läuft dann in der Regel dann erstmal über die Physiotherapie. Mhm. Genau, aber auch da gibt es zum Beispiel Krankengymnastik am Gerät und auch die Physiotherapeuten leiten dann den Patienten eben an den Geräten sozusagen und im Übertritt. Nach der Betreuung sozusagen kann er dann bei uns eben auf Selbstzahlerbasis sozusagen weitermachen.
Okay. Also das ist der große Mehrwert auch dieser medizinischen Trainingstherapie in einem Haus unter einem Dach.
Ganz genau. Also es endet im Prinzip nicht nach dem Rezept. Also so ein Rezept geht meistens über 6 Mal. Aber was habe ich nach 6 Mal erreicht? Mhm. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist nicht viel.
Ja.
Und den Patienten dann einfach klar zu machen, hey, du musst auch langfristig weiter was für dich tun, insbesondere bei Bandscheibenvorfällen oder sonstiges. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja Gründe, warum das entsteht. Und gerade dem eben entgegenzuwirken, da muss man langfristig dranbleiben. Und das ist eben unser großer Vorteil, dass wir da auch die Überleitung sozusagen aus der Therapie verfolgen können und den Patienten eben weiter langfristig begleiten können.
Mhm. Ergänzen möchte ich das noch. Viele werden ja auch nach Operationen in Reha-Kliniken geschickt und dann kommen sie wieder und bringen in aller Regel eine sogenannte Terena-Verordnung mit. Und diese Terena-Verordnung können sie bei uns eben auch einlösen. Das heißt, dann werden sie über einen gewissen Zeitraum begleitet und können ihre Übungen da noch machen. Und anschließend entweder auch wieder in den Vertrag gehen, dass sie sagen, das hat mir so gut gefallen, ich will tatsächlich weiter was für mich tun. Wir haben aber ja noch eine andere Sparte. Wir haben ja noch Reha-Sport und Funktionstraining. Das ist, ich sag das immer, das ist so ein leichter Einstiegsdroge, weil der Arzt das sehr gerne, Funktionstraining. Die Funktion des Rückens ist vielleicht gestört oder der Hüften. Und dann gibt es Funktionstraining, das ist eine Gruppentherapie. Mit 30 Minuten, da ist dann ein Kollege, der also ein Sporttherapeut beziehungsweise ein Physiotherapeut, der leitet die Gruppe an. Das geht über ein Jahr. Danach gibt es noch die Möglichkeit, dass sie Reha-Sport machen. Das ist auch die nächste Stufe sozusagen, dass sie ein bisschen unabhängiger werden von dem, dass andere nur immer passiv an ihnen rumarbeiten müssen tatsächlich. Und warum machen wir das? Wir haben ganz große Räumlichkeiten, in denen wir das machen können. Und wir bieten sozusagen erstmal das Angebot, wir begleiten dich engmaschig und dann wirst du jetzt aber selbstständig und nutzt deine Angebote, wie du sie nutzen möchtest.
Können wir gemeinsam mal einen Blick auf von der Metaebene auf unsere Bevölkerung hier machen? Wie zeigt sich der Trainingszustand oder Fitnesszustand der allgemeinen Bevölkerung? Wenn ich mir das so angucke, ich selbst bin kein Kind von Traurigkeit, habe Übergewicht und mannigfaltige Probleme. Und wenn ich so in diesem Jahr ins Freibad gegangen bin, was selten war, weil das Wetter noch nicht danach war, dann stelle ich fest, die Leute werden durchaus alle korpulenter. Und wenn man so die Bewegungsabläufe, wenn die so zum Schwimmen gehen, dann sieht das alles sehr unrund aus. Werden wir bewegungsfauler, wir Menschen?
Definitiv.
Ja.
Also ich durfte im Studium tatsächlich auch Kinder begleiten in den Ballschulen und so weiter. Die konnten nicht mehr rückwärts laufen.
Ah, okay.
Also wir mussten ihnen wirklich beibringen, wie laufe ich rückwärts.
Ah, okay.
Und genau, das zieht sich natürlich durch. Wenn ich als Kind schon die Basics sozusagen, ne, die ich auf der Straße gelernt habe, mit Klettern, mit irgendwo, ich hangel mich irgendwo entlang, also ne, so wie Spielplätze im Prinzip ja auch konzipiert sind, dann entwickle ich die eben auch für meine Zukunft nicht mehr.
Mhm.
Und das später erstmal wieder aufzuholen, ist natürlich schwierig, wenn ich irgendwie gar keine Affinität zum Sport oder zur Bewegung habe, wenn ich gar nicht weiß, muss ich mich dann bewegen, damit dies und das und jenes passiert?
Mhm. Genau. Kommt ihr mit den Leuten ins Gespräch und was sind deren Vorbehalte? Also ich kenne das ja selber auch, man macht dann Fitness und irgendwie, wenn man dabei ist, dann macht es total viel Spaß. Es bringt einen wirklich sofort sehr schnelle Erfolge, finde ich. Man fühlt sich besser so. Und trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass dann so eine Kopfhürde ist bei Menschen, sich so einem Angebot zu nähern. Was ist das, Astrid? Kannst du das sagen?
Also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, Kinder haben sich verändert, das weiß ich. Ich bin Kindertherapeutin, ich weiß, dass im Bereich von 25 Jahren hat sich das sehr zurückentwickelt. Was ist passiert? Es ist passiert, dass Kinder eben nicht Schule zu Ende haben mittags, sondern dass Schule und Kindheit organisiert ist. Und diese Organisiererei geht nicht in den Sportverein, sondern die endet tatsächlich im Unterricht, am PC, Medienkunde, wie auch immer. Es wird uns jetzt ganz unmittelbar, ich glaube in 2026 treffen, dass Kinder eine Ganztagsbetreuung bekommen werden über Schule. Wie wird die denn aussehen? Die wird wieder so aussehen, da gibt es Bauecken, da wird dann vielleicht gebaut, da gibt es vielleicht eine Leseecke, da wird gelesen. Was wir machen wollen, und da breche ich auch eine Lanze, wir wollen Schulen unterstützen, ein Bewegungsangebot vielleicht sogar über unsere Therapeuten zu bieten, damit Kinder tatsächlich wieder das bekommen, was sie brauchen, nämlich das Abarbeiten von angegessenen und angefutterten Süßigkeiten. Denn da fehlt es tatsächlich, also gesundes Kochen, ich kenne das aus meiner Schulzeit noch, da wusste man, was gesund ist. Und es war tatsächlich so, dass wir keine dicken Kinder hatten.
Nicht so viel zumindest.
Nein, ne? Ganz wenig. Und was wir hier brauchen, ist wieder Mut hinzugucken und zu sagen, und wir haben ein Angebot für dich. Ja. Und Schulen da auch mitzunehmen, zu sagen, ja, wir können euch ein Angebot bieten und das können wir über Ergo, über Physiotherapie oder eben auch über Reha-Sport-Funktionstraining, dass wir Kinder wieder rausholen und in Gesamtgruppen auch fördern, damit sie wieder rangeln dürfen.
Nadja, werden wir doch mal ganz praktisch. Ich komme jetzt zu euch, jetzt sehe ich eure ganzen Geräte und dann werde ich erstmal, kriege Schnappatmung, weil ich denke, oh Gott, du, wie sollst du das denn schaffen? Das kannst du doch gar nicht irgendwie. Und die Gewichte und wie soll das denn? Kannst du mal so eine Heranführungsweise darstellen? Wie läuft das bei euch ab? Wenn ich jetzt zu euch kommen würde, wir machen diesen Test, den du gerade schon beschrieben hast, dann ist so klar, Mensch, du hast überhaupt keine Muskeln, du hast viel zu viel Bauchfett und wenn du Muskeln hast, dann sind die auch noch falsch verteilt. Was passiert denn dann?
Genau, also im Prinzip würden wir dann mit dir am Zirkel starten. Genau, dann bekommst du eine Einweisung mit einem Trainer zusammen. Und der große Vorteil an unseren Geräten ist, die sind eben vollautomatisch. Mhm. Das heißt, du musst im Nachhinein nichts groß mehr einstellen. Wir gehen eine Runde im Prinzip mit dir durch, stellen da die Geräte eben auf deine Körpergröße und so weiter ein, machen eine Kraftmessung mit dir. Also das ist eine Maximalkrafttestung. Das heißt, ja, an der Brustpresse drückst du im Prinzip einmal so doll du kannst das Gewicht weg. Er errechnet dadurch, okay, was ist deine Maximalkraft, wie viel kannst du wegschieben von dir und errechnet dadurch dann im Nachhinein deine Trainingsgewichte.
Okay.
Genau, die stellen sich dann aber in der zweiten Runde eben auch voll automatisch auf dich ein. Das heißt, das Gerät weiß, okay, Marco kommt, ich muss die und die Sattelhöhe einstellen und er hat die und die Bewegungsweite von den Armen zum Beispiel. Und stellt sich dann eben auf dich ein und dann trainierst du eben mit den errechneten Trainingsgewichten. Kannst dann aber selbstständig auch noch hoch oder runter regulieren. Wenn wir als Trainer in der zweiten Runde zum Beispiel merken, oh, das Gewicht passt doch noch nicht so ganz, passen wir das eben dann auch noch an. Aber das kannst du auch jederzeit selbstständig hoch und runter regulieren.
Aber was ich höre ist, es ist eine sehr individuelle Geschichte. Das heißt, hier wird nicht durch die Bank jeder gleich bedient, sondern da abgeholt, wo er auch steht mit seiner körperlichen Fitness. Und ihr seid aber auch ständig da. Also das heißt, wenn was wäre, kann man sich an euch wenden oder ihr guckt auch drauf. Und
ganz genau, genau. Also wir sind eben auf der Trainingsfläche unterwegs und sobald wir auch irgendwie Fehler sehen, klar, ne, nach einer gewissen Zeit wird man vielleicht auch mal so ein bisschen nachlässiger im Training, achtet nicht mehr ganz so drauf. Dafür sind wir eben da, dass wir dann auch wieder korrigieren, dass wir sagen, hey, achte doch nochmal da und da drauf. Oder dass wir auch sagen, ich sehe, du trainierst jetzt schon lange mit den und den Gewichten, wollen wir nicht mal noch ein bisschen mehr machen?
Was verändert sich ganz schnell? Also im Grunde genommen, wo würdet ihr sagen, da stellen sich schnell Erfolge ein?
Am Anfang kommt es tatsächlich zu schnellen Kraftzuwächsen. Ne? Oder auch, dass Schmerzen je nachdem schneller, weniger werden. An der Beweglichkeit kann man super schnell arbeiten. Das sind so Sachen, wenn jemand lange sitzt oder sowas, da gibt es viele Übungen, die einem da wirklich weiterhelfen können.
Du guckst mich schon hier so
Genau, insbesondere.
Kriegst du schon einen Wink mit einem Zaun, nicht ja, nur mit einem Pfahl.
Viele haben dann so Ischias-Probleme zum Beispiel, dass man immer mal wieder ja, Hexenschuss bekommt oder sonstiges. Und da gibt es super viele Übungen, die einem schnell auch weiterhelfen können.
Ich habe hier und da schon mal in so Diskussionen, auch im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft, dann hört man, wenn man über sowas redet, viel, dass Leute sagen, ach, ich bin doch zu alt dafür, also ich habe ein gewisses Alter, das geht doch gar nicht mehr, oder ich habe chronische Erkrankungen oder ich habe eine OP gehabt vor ein paar Jahren, für mich ist das nichts. Ist das richtig?
Auf keinen Fall. Also man bleibt ein Leben lang trainierbar,
ja, okay.
Definitiv. Und ob man jetzt 40, 50 oder noch mit 80 anfangen will, gerade dann lohnt sich's noch. Mhm. Ich muss meine Muskulatur einfach auf die Dauer erhalten, sozusagen. Mhm. Natürlich, die baut sich im Alter einfach ab, das mhm. wissen wir alle. Und unser Ziel ist es dann eben, die Muskulatur einfach auf dem Stand zu halten oder gegebenenfalls eben noch weiter aufzubauen, damit man möglichst lange ein selbstständiges Leben führen kann. Mhm.
Dann ist ja eine Hoffnung, auch für mich, Astrid.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch mal zu einem Thema kommen, das hast du gerade auch selbst angesprochen, denn du warst selbst betroffen, du hattest Krebs. Und ihr bietet auch im Speziellen noch mal so eine onkologische Trainingstherapie an für Krebspatienten. Was ist das genau?
Also das nennt sich OTT, onkologische Trainingstherapie, wird von den Krankenkassen auch gerne fälschlicherweise orthopädische Trainingstherapie genannt. Das ist es nicht. Und zwar ist das ein Konzept, was eigentlich aus der Uni Köln kommt, wo sie sich hingestellt haben und geguckt haben, was brauchen diese Patienten und wofür machen wir das? Also wir machen das dann dafür, dass die Chemo verträglicher ist, dass sie aber nicht vergleichbar sind mit anderen Menschen. Das heißt, sie haben nicht die gleiche Gewichtsbelastung zum Beispiel und nicht die gleiche Intervalltraining, das gleiche Intervall, sondern sie sind sehr isoliert für sich auf ihr Krankheitssystem eingeordnet und können dann für sich Erfolge verzeichnen. Was ist ein Erfolg? Ein Erfolg ist zum Beispiel, wenn man weniger Nebenwirkungen durch die Chemo erhält. Mhm. Ein Erfolg ist, wenn man nicht mehr so müde ist nach den Chemogaben. Ein Erfolg ist einfach, sich unter anderen zu bewegen, egal mit Mütze oder nicht. Und das geht sowohl vor der Chemotherapie, kann man das machen, man kann das während der Chemotherapie machen, man kann das nach der Chemotherapie mhm. machen. Was leider noch ein bisschen im Hintertreffen ist, ist die Refinanzierung. Mhm. Es gibt ganz wenige Krankenkassen, die sich darauf spezialisiert haben und gesagt haben, wir begleiten unsere Menschen sehr gut damit. Das ist aber nicht bei allen so. Mhm. Und in dem Moment, wo wir natürlich Infektionsgefahren hatten, wir haben das angeleiert, als die Corona-Krise war und haben uns dann zurückgezogen mhm. tatsächlich, weil die Infektionsgefahr, gerade für Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, das war uns einfach zu gefährlich. Das reaktivieren wir gerade wieder und sind auch dabei zu gucken, was muss man wissen. Also der Kollege, der das dann begleitet, das kann ein Physiotherapeut sein, das kann aber auch ein Sportwissenschaftler sein, die müssen wissen, die haben Fatigue, die sind geschwächt, die haben Durchschlafprobleme, damit man das wirklich auch gut dosiert anpassen kann.
Was hat für dich persönlich, du hast ja weiter trainiert auch in der Zeit, wo du erkrankt warst, was hat dir das gegeben?
Ganz einfach persönlich. Da zu sein, nicht tot zu sein und sich auch in Öffentlichkeit zu zeigen mit den ganzen Unzulänglichkeiten, die man hat. So, hurra, ich bin noch da. Mhm. Also so habe ich das tatsächlich auch für mich gesehen. Und es geht nicht um Leistung, sondern es geht einfach um Tun. Man kann was für sich tun. Es geht nicht darum, den Muskel jetzt wie verrückt zu definieren, aber einfach sich zu beanspruchen und dieses Gefühl, das kennt ja jeder, nicht wenn du reinkommst, bist du glücklich und erfüllt. Spätestens wenn du rausgehst und alles erledigt hast, dann bist du glücklich und erfüllt. Und das hat jeder, also auch selbst mit einem Handicap oder wenn du eine Erkrankung hast oder wenn du gerade eine Phase hast, in der es dir nicht gut geht, dieses Gefühl, rausgegangen zu sein und ich habe was für mich getan, das ist unbeschreiblich. Mhm.
Ihr seid also erstmal aber keine klassische Muckibude, wie man das so kennt, wo so Arnold Schwarzenegger sich stählen, also wäre auch möglich.
Wäre möglich, ja, aber nein, aber grundsätzlich nicht.
Grundsätzlich
nein.
Nicht. Das heißt, ich höre, ich kann sehr niederschwellig, sehr einfach zu euch kommen und im Grunde genommen einfach mal starten, mir das mal angucken und schauen, ob das was für mich ist.
Ganz genau.
Wenn wir jetzt Leute haben, die sagen, habe ich Bock drauf, wie stelle ich Kontakt zu euch her? Kann ich einfach beim Vitalos vorbeifahren über die Internetseite? Wie stellen wir es am besten an?
Genau, also im Prinzip kann man auch einfach vorbeikommen oder ja, man macht es eben über die Internetseite. Man kann bei uns Online-Termine buchen, auch über unsere Internetseite. Genau, also wir machen am Anfang immer ein kostenloses Probetraining, sodass man das auch erstmal kennenlernen kann, dass man sich überhaupt noch gar nicht binden muss irgendwie und einfach erstmal erfahren kann, okay, was ist das? Was macht man da mit mir? Und gefällt mir das überhaupt?
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements gibt es ja auch das Angebot, dass Mitarbeitende bei Vitus diese Angebote nochmal zu anderen finanziellen Konditionen wahrnehmen können. Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen. Vielleicht magst du da nochmal eben ein, zwei Töne drüber verlieren, Astrid. Also ist ein internes Betriebsgesundheitsangebot, ne?
Ja, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar zu, weil der Mitarbeiter möchte was für sich tun. Und das zu begleiten von finanzieller Seite des Arbeitgebers, das ist ein großes Highlight, muss ich sagen. Bei uns ist es tatsächlich so gestaffelt, dass diese normale Mitgliedschaft über den Arbeitgeber läuft und der Arbeitnehmer selber 25 Euro zahlt und der Rest wird vom Arbeitgeber dazugesteuert. Das ist nicht bei allen so. Und natürlich gilt das für unseren Betrieb und für unsere Mitarbeiter. Und ich stelle immer wieder fest, dass sie sich wirklich sehr, sehr darüber freuen. Und wer bei uns auch Mitglied über das BGM ist, der kann ja auch die Kältekammer zu den günstigen Konditionen bekommen. Und das Geheimnis ist, erst in die Kältekammer zu gehen und sich dann so richtig schön aufzuwärmen auf der Fläche. Das wird auch ganz doll genutzt und wir sind auch stolz, dass selbst die Beschäftigten aus der Werkstatt, dass die das auch nehmen, um Normalität zu haben, um in ihrer speziellen Gruppe auch mal Spaß zu haben und zu sagen, hör mal, du guckst hier, pfeifst ja noch nicht aus dem letzten Loch, da muss noch was oben drauf.
Ich habe noch mal eben eine Frage. Du sagtest gerade von Refinanzierung. Es gibt ja so Angebote wie Hansefit und so weiter. Wenn ich so etwas habe, kann ich das auch über euch abrechnen?
Ja. Ja? Genau, Hansefit. Als auch Wellpass, genau.
Wellpass auch. Also wenn ich das habe, kann ich darüber auch dann auf euch zukommen.
Genau.
Also empfehlen wir allen, die jetzt Lust bekommen haben, das zu tun, einfach entweder über vitalos.info im Internet einfach mal zu schauen und dort gibt es eine Kontaktmaske oder einfach sich aufs Fahrrad zu schwingen oder aufs Auto oder zum Trecker, egal wie.
Ganz egal.
Und zum Vitalos hinzufahren und dort vor Ort einfach mal reinzuschauen und vielleicht einen Termin abzumachen.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Astrid, nämlich, und das ist nicht dem Klimawandel geschuldet. Ihr habt eine Kältekammer. Was bitteschön ist eine Kältekammer? Also ihr legt die Leute doch nicht in eine Truhe wie eine Roulade und lasst sie dort für eine halbe Stunde liegen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, die Kältekammer ist eine elektronische Kältekammer und es ist ein Tool zur Schmerztherapie. Also das ist der Grund, warum haben wir dieses Ding? Man könnte sich ja fragen, warum haben die so einen Teil? In der Schmerztherapie gibt es verschiedene Tools, die man anwenden kann, um auch zu einer Linderung zu kommen. Und was wollen wir? Ein Mensch, der unter chronischen Schmerzen leidet, der vereinsamt auch ein bisschen und sich bewegen mag, der auch erst recht nicht. Dann gibt es in Köln, und da bin ich mit meinem Mann, der ja Schmerztherapeut im Ludmillenstift ist, wir sind zusammen da gewesen bei einer Forschungsgruppe, und die haben uns eben gezeigt, dass anhand der Werte die Belastung von Menschen mit chronischen Schmerzen einen Booster nach oben geben und sie sich wirklich nach einer solchen Anwendung wissenschaftlich fundiert wieder besser bewegen können.
Magst du mal eben kurz einen Einblick geben, was heißt chronische Erkrankung? Kannst du da mal Beispiele nennen?
Ja, das kann eine Rückenerkrankung sein, das können Bechterew-Erkrankungen, also Wirbelsäulenerkrankungen sein, das können aber auch Schuppenflechten sein, das können rheumatoide Erkrankungen sein, die eben starke Schmerzen auslösen. Eine chronische Schmerzerkrankung sagt man immer dann, wenn die Schmerzen mindestens ein Jahr bestehen. Und da versucht man natürlich, sie aus ihrer Isolation, die das auch mit sich bringt, leider Gottes, rauszuholen. Und wie kann man sie rausholen? Am liebsten hätte jeder Patient einen Arzt, der eine Pille verschreibt, die nimmt man einmal ein und danach ist der Drops gelutscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das gibt es aber nicht. Und daraufhin haben wir überlegt zusammen, was können wir Patienten noch anbieten? Die haben einen hohen Leidensdruck, die wissen manchmal nicht, wie sie klarkommen sollen. Und dann sind wir tatsächlich auf diese Forschungsgruppe gestoßen und haben dann Kontakt nach Köln aufgenommen und haben tatsächlich nach einigen ja, Kontakten und nach eigenen Erfahrungen gesagt, das ist was für uns. Mhm. Niederschwelliges Angebot für Menschen, die wirklich nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und vielleicht einfach nochmal eine neue Perspektive brauchen.
Wie stelle ich mir das ganz praktisch vor? Also so, ich komme zu euch.
Ja, das ist ein Kühlschrank. Der ist mannshoch tatsächlich, also 2 Meter. Wir haben eine Kammer gewählt, die so über ein Dreieck ist, also wie so eine Ecke ausfüllt mit einer riesengroßen Glasscheibe. In dieser Kammer selber wird eine Temperatur ungefähr von minus 85 Grad erzeugt. Und zwar ist das trockene Kälte. Wenn ich jetzt hauche, also ich kriege ja Mundschutz, ich habe Nasenschutz, ich habe Ohrenschutz, ich habe Handschutz, ich habe Fußschutz. Und wenn ich dann hauche, dann schneit es auch manchmal, weil diese Feuchtigkeit natürlich sofort zu Schnee gefriert. Warum ist das so interessant? Weil diese trockene Kälte ist etwas, was der Körper viel besser haben kann als den Transmitter mit Wasser. Und wir haben ein Computertool dazu, dass man natürlich gucken muss, wer darf da rein, wer darf nicht da rein. Also habe ich einen Schlaganfall, einen frischen oder einen Herzinfarkt, darf ich nicht da rein. Habe ich einen Blutdruck, der nicht eingestellt ist, darf ich nicht da rein. Alles andere kann man abklären lassen und kann es dann nutzen. Was macht man dann? Man füllt einen Anamnesebogen aus, das muss ich, damit ich rausfinden kann, sagt er hier die Wahrheit oder erzählt er mir irgendwas? Weil wir wollen ja auch, dass es ein gutes Gelingen für diesen Menschen ist, der da reingeht. Wenn das alles erfolgt ist, zählt diese Maschine aus, wie lange bist du wohl da drin? Also die kürzeste Zeit ist irgendwie 3 Minuten, sage ich jetzt mal, und die längste Zeit sind ungefähr 5 Minuten. Warum nicht länger? Länger hat überhaupt keinen Wirkungsgrad mehr. Also muss man auch nicht länger drin stehen. Das ist immer so ein bisschen, wie alt ist man, wie ist die Konstitution und was hat man für Probleme, wofür will man das haben? Man kann das auch zur Leistungssteigerung nehmen. Das wäre auch jetzt bei unseren Sportlerinnen, also den SV Meppen-Frauen, die könnten das auch dazu nutzen, haben sie auch teilweise gemacht zur Regeneration. Sie dürfen es nicht vor dem Spiel machen, weil es ist Doping.
Ja.
Es ist natürliches Doping.
Das hätte ich ja nicht gedacht.
Ja, und ich dope mich dann auch manchmal.
Ist das
manchmal
auch, wenn man Eis isst vor dem Spiel?
Nein, das müsstest du dann schon insgesamt über den Körper schmieren. Dann könnte es vielleicht passieren, das wüsste ich jetzt nicht so genau. Aber der Effekt ist tatsächlich, du bist in der Kältekammer, du ziehst dich um, gehst auf die Trainingsfläche und du merkst einen Effekt von maximal 20% höherer Leistungsfähigkeit. Okay. Du bist frischer. Du bist einfach leistungsfähiger. Das heißt, wir haben auch viele Kundinnen oder Kunden, die kommen, wenn Feierabend ist und machen sich nochmal richtig, fitten sich nochmal auf. Nach 4 Stunden ist dann so ein Abfall von den Hormonen. Dann wird man müde, aber dann kann man ja auch wahrscheinlich ins Bett gehen, wenn es dann 12 Uhr ist.
Auch da die Frage, wie ich wende mich einfach an euch und sage, ich möchte das mal probieren oder möchte dann, könnt ihr da was sagen, was kostet sowas, wenn man das mal einmal machen möchte?
Ja, es gibt natürlich Vorgaben, was es kosten würde. Wir haben gesagt, das ist für uns ein niederschwelliges Angebot. Wir wollen das nicht, also man kann es nehmen für schick und schön. Mhm. Also schick und schön, aber wir nehmen es natürlich als Wirkungsgrad für Erkrankungen oder für Krankheitszustände oder für Linderung. Und wir haben immer wieder Aktionen, da kostet das 7,50 Euro. Anwendung.
Ja, okay.
Und das machen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass wir den Menschen damit was Gutes tun.
Ah, ja, okay. Und Nadja, dann wende ich mich auch an dich oder an euer Team in der MTT oder wie mache ich das am besten?
Kann man auch, man kann sich aber auch einfach an die Rezeption wenden, genau, ja. Von da aus geht es dann auch weiter.
Nehmt ihr das selber auch wahr? Also du machst ja Sport auf der Fläche oder du auch, Astrid, ab und zu sieht man euch dann auch in dieser Kabine oder wie ist das so?
Ich war tatsächlich auch schon drin, jetzt im Moment nicht, aber ja, doch.
Ah ja, okay. Also und das würde mich jetzt aus dem Nähkästchen, war der Geschäftsführer denn auch schon drin?
Ja, unter Anleitung.
Der Einrichtungsleitung.
Ja, genau. Ich musste doch genau sehen, dass alles gut läuft mit ihm. Also ich war dann dabei.
Sehr gut.
Und ich muss sagen, das erste Mal ist es tatsächlich irgendwie eine kleine Mutprobe.
Ja,
das kann man schon so sagen. Und ich liebe das und ich habe das so gut es ging auch während meiner Krebstherapie gemacht und es ist einfach ein Booster und es ist, wir sagen auch jedem unserer Mitarbeiter, also Anmeldung, Physiotherapie und MTT, sie sollen es nutzen, wie sie es nutzen können, um sich auch gesund und fit zu halten.
Also geht es gar nicht in der medizinischen Trainingstherapie immer nur um Therapie, sondern es geht auch darum, sich einfach etwas Gutes zu tun und dem Körper etwas zu gönnen. Also ich kann es ja auch mal von diesem Standpunkt sehen und das nicht immer als Quälerei oder als so, sondern es geht darum, einfach dem Leben was Gutes zu tun. Ne?
Definitiv. Viele Leute, eben die auch über die Trainer zum Beispiel nach der Reha kommen, sagen auch, ja, irgendwie, ich weiß ja, wofür ich das jetzt mache. Also ich merke Veränderungen, ich merke Verbesserungen, wenn es ums Thema Abnehmen geht, mir passt meine Kleidung besser. Mhm. Es sind ja Sachen, die man auch wirklich eins zu eins an sich und spüren kann, die man vielleicht auch von anderen, von außen irgendwie hört, die ja natürlich weiter motivieren, weiter was zu tun. Mhm. Ne?
Genau. Sind das auch die Dinge, wofür du brennst? Also warum du das machst? Also was sind die persönlichen Erfolgserlebnisse in dem täglichen Tun?
Ja, schon. Also wir freuen uns immer riesig, wenn uns jemand irgendwie von Erfolgserlebnissen berichtet oder sagt, er kam noch beim letzten Mal und hatte unheimliche Schmerzen und sagt schon, oh, jetzt nach dem Training ging es mir richtig gut. Mhm. Das waren super Übungen, die ihr mir da gezeigt habt und ich möchte das gerne weitermachen. Das ist schon was einen da antreibt und weshalb man auch so eigentlich gerne macht. Genau. Mhm.
Sagt mir mal einmal, gibt es, also wo stößt medizinische Trainingstherapie vielleicht aber dann doch an Grenzen? Also ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach Menschen gibt, die ja ihr Leben lang 50 Jahre gar nichts gemacht haben und Knie kaputt haben, Hüfte, alles und die kommen zu euch und die erwarten Wunder. Da muss man ganz klar sagen, das kann es auch nicht immer richten, oder?
Also ich möchte eine Situation erzählen. Ich bin losgegangen und wollte auf die medizinische Trainingstherapie gehen. Da ist mir eine Dame vorausgelaufen mit einem Rollator. Und dann habe ich gesagt, ach wissen Sie, Sie haben sich bestimmt vertan. Sie müssen doch in die Physiotherapie. Und dann hat sie gesagt, junge Frau, gehen Sie mal von der Seite hier. Ich muss jetzt an mein Trainingsgerät mit Rollator. Und dann habe ich gesagt, oh, in jedem Fall rutsche ich jetzt mal hier schnell zur Seite. Also da wundert man sich, wie, also ich glaube, die Grenze ist nur der Mensch selber. Es gibt keine Grenzen. Also für uns würde ich sagen, gibt es keine Grenze.
Es gibt natürlich Sachen, die wir nicht behandeln können in dem Sinne, ne? Wo es vielleicht doch erstmal zu einer OP kommen muss, damit wir dann im Aufbau sozusagen tätig werden. Aber ansonsten unmöglich ist da auch.
Aber das besprecht ihr auch mit den Leuten. Also wenn ihr offensichtlich seht, pass mal auf, du solltest doch mal mit deinem Knie irgendwie dahin oder mit deiner Hüfte oder mit dem Rücken. Ihr seht, also dann sprecht ihr das auch an.
Genau, definitiv. Mhm. Aber selbst da ist es auch sinnvoll, eben zum Beispiel vor einer OP vorbereitend was zu machen. Also dass man wirklich einfach schon den Muskel in einem gewissen Maße aufbaut, bevor eine OP stattfindet. Mhm. Auch wenn es vielleicht mit ein paar Schmerzen einhergeht. Aber die Leute werden im Nachhinein einfach viel schneller wieder fit. Mhm. Das sehen wir viel bei Hüftpatienten, bei Kniepatienten. Die sind einfach schneller wieder auf beiden Beinen.
Ich habe das oft erlebt, auch im Freundeskreis, wo dann Leute einmal im Jahr in Skiurlaub gehen, aber so gar nichts für sich vorher tun. Und dann plötzlich mit Muskelfaserrissen oder irgendwelchen Kniegeschichten. Also ich glaube, auch da ist es nicht schlecht, vor so einem Skiurlaub mal ein bisschen für sich zu tun, um die Bänder, um die Muskeln daran zu gewöhnen. Ist das richtig?
Definitiv. Aber am besten nicht nur 4 Wochen vorher, ja, bitte.
Okay. Gut. Genau. So, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Das heißt, gibt es noch Punkte, worüber wir sprechen müssen? Am besten einfach mal vorbeischauen und wenn Interesse besteht, anklopfen und einfach mal ein Probetraining machen. Wir müssen aber ganz zum Schluss noch über eine Situation sprechen, denn Astrid, du hast zwei Erfahrungen der besonderen Art im Leben erfahren, die so schnell man als Otto-Normalverbraucher nicht mitmacht. Und zwar hast du den Papst getroffen, auch für Vitalus und Vitus. Vielleicht magst du uns da mal von berichten.
Ja, also das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und zwar haben wir 2017 50 Jahre Vitus gefeiert. Also in den ganzen Einrichtungen oder sagen wir mal so, im ganzen Emsland ja auch. Und die tolle Idee, dazu Pilgerstäbe anzufertigen, ist ja im Leitungsteam entstanden. Und dann habe ich so gesagt, ach, ich wollte sowieso nach Rom, dann kann ich den ja mitnehmen und kann den ja mal segnen lassen. Dann haben die Leitungskollegen gesagt, ja klar, die warten auch gerade auf die kleine Frau Schmidt, die das mal eben segnen lassen will. Boah, habe ich gedacht, ihr seid doof. Und dann habe ich gedacht, das ist doch so eine tolle Idee, da muss man doch was mitmachen. Habe zum Pilgerbüro geschrieben und habe geschrieben, dann und dann kommen wir. Die Reise hatte ich tatsächlich auch schon gebucht und ich möchte die einen Stab stellvertretend für die anderen 40 Stäbe segnen lassen. Dann hat er gesagt, das ist ja eine super tolle Idee, das müssen Sie unbedingt machen. Aber das Problem ist, wenn Sie kommen, ist die Audienz gewesen. Fatt, habe ich gesagt, das geht ja gar nicht, dann müssen wir die eher machen. Dann bin ich also hingegangen und habe tatsächlich meine ganze Reise nach vorne verschoben, immer mit der Prämisse, ich muss den Papst treffen. Und das beste Erlebnis war, ich konnte ihn, also ich konnte dieses Pilgerbüro oder die, wie sagt man, den Petersdom gar nicht erreichen auf den neuen Medien. Ich musste tatsächlich einen Jahresbericht von uns schicken per Post und mit der Bitte, ich würde gerne diesen Stab segnen lassen. Was habe ich denn zu tun? Und an einem Nachmittag kam dann meine Mitarbeiterin hoch und sagte, Astrid, der Vatikan ist am Telefon. Da habe ich gesagt, oh Gott, wie sehe ich aus? Es ist nur das Telefon. Ach so, okay, ja, dann nimm mal ran. Und dann hat er tatsächlich gesagt, wir machen das. Ich kann das nicht hundertprozentig versprechen, aber ich setze mich für Sie ein. Wenn Sie dann und dann kommen, können wir das machen. Sie kriegen dann Karten und die müssen Sie dann abholen und So ging das los. Da war ich dann, habe ich gedacht, dann stehst du halt zwischen an den 20.000 Leuten. Dann war das aber so, ich konnte die Karten abholen und dann habe ich den Schweizer Gardist gefragt, sind das denn schöne Karten? Und dann hat er geguckt und hat gesagt, das sind mit die besten, die es gibt. Und dann habe ich gedacht, oh, wie schön. Dann sind wir also mit unserem Pilgerstab tatsächlich auf dem Petersplatz und wollten dann vorrücken. Das wollten sie aber nicht, weil der Pilgerstab, den ich mitgebracht hatte, wurde als Waffe gesehen. Und da habe ich dann bitterlich geweint, da haben wir mal gesagt, Astrid, hör doch auf zu weinen, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ich musste 7-mal weinen und 7-mal sagen, ich muss da doch hin. Und ich stand dann hinterher wirklich in erster Reihe. Der Papst ging von einer Person zur anderen. Ich habe gedacht, gleich habe ich einen Herzinfarkt, das dauert nicht mehr lange. Und er hat dann meine Hände genommen und ich hatte vorher dann ein bisschen was Spanisches auswendig gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, ich bin ja nicht um Reden verlegen, aber da war es dann vorbei bei mir. Und er hat dann tatsächlich auch noch was gesagt, was mich nachhaltig sehr berührt hat, betet für mich.
Mhm. Du warst bei Papst Franziskus, ne?
Ja.
Genau. Und was war das in dem Moment, wo einem der Papst an, ist da so eine Aura da, die besonders ist?
Also unglaublich.
Ja.
Unglaublich. Ich wie gesagt, wenn ich es nicht, also es war, kein Popstar könnte das toppen. Es war so eine Ehrfurcht, es war so eine, ja, ich fühlte mich auch heilig irgendwie.
Ja, Moment. Das ist eine ganz besondere Geschichte. So, und da wären ja Leute alleine schon froh, wenn sie mal so eine Begegnung hätten. Ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir wäre, wahrscheinlich auch, ne,
Nadja? Ja.
Dann triffst du auch noch den Dalai Lama und das in einem ganz anderen Zustand, denn die hast du im Flieger getroffen,
ja,
ne?
Ja, wir sind nach Indien geflogen mit Freunden zusammen und mussten durch die Business, damals konnten wir uns noch keine Business leisten oder wollten nicht, wie auch immer, sind also durch die Business Class durch und ich guck und denke, geh an ihm vorbei, mein Mann geht auch dran vorbei, wir setzen auf unseren Plätzen und plötzlich, hast du gesehen, wer da ist? Ja, das ist der Dalai Lama. Ja, da müssen wir doch was machen. Hä, was wollen wir denn machen? Ja, wir müssen ein Autogramm haben. Ja, da kann man nicht rein, sagte die Stewardess. Da hat mein Mann dann gesagt, liebe Stewardess, ich habe folgenden Deal für Sie. Ich bin Arzt. Sollte hier irgendetwas in diesem Flugzeug passieren, helfe ich Ihnen. Und Sie besorgen mir eine Unterschrift vom Dalai Lama. Kriegen Sie das hin? Auf jeden Fall kriege ich das hin, hat sie gesagt.
Und so hast du dann.
Und so haben wir tatsächlich ein Schreiben vom Dalai Lama bekommen. Das konnte aber in Indien keiner lesen.
Ah ja.
Und ich habe dann lange im Internet recherchiert und habe gesagt, was heißt das denn? Was steht denn da? Weil unser Brahmane, der uns durch Indien geführt hat, der wusste das auch nicht. Da stand aber drauf, go for peace.
Ah, okay. Ja, schön. Das ist, da ist er ja bekannt für. Mensch, zwei so tolle Männer zu treffen. Das kann ja nur gut sein für Arbeit, für alles, was wir hier tun. Und insofern beenden wir die Sendung gesegnet. Aber natürlich nicht, ohne dass ihr auch noch etwas machen müsst, was alle anderen Gäste vor euch auch machen mussten. Und zwar würde ich gerne euch fragen wollen, ob ihr noch einen besonderen Tipp für unsere Gäste habt. Das heißt, seid ihr irgendwie, lest ihr gerne Bücher, hört ihr gerne CDs, geht ihr gerne auf Konzerte oder ins Theater, wo ihr sagt, da möchten wir mal eine Empfehlung abgeben und sagen, es lohnt sich da mal hinzugucken. Nadja, ich fange mal mit dir an. Gibt es irgendwas Spezielles, wo du sagst, go for it, unbedingt mal anhören oder angucken.
Freilichtbühne.
Freilichtbühne.
Immer Freilichtbühne, genau. Ja.
Weißt du, was sie genau aktuell spielen? Ein französisches Stück, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Aber ich krieg's jetzt gerade auch
nicht. Wir sind jetzt Donnerstag tatsächlich erst da, deswegen kann ich erst danach berichten. Ah, aber ja, es ist eigentlich immer toll. Schön. Also egal, was gespielt wird.
Viele Gäste weisen darauf hin, weil das ist ja auch beeindruckend, was da diese Truppe, eigentlich alles Laienschauspieler und Amateure, auf die Beine bringt. Insofern will ich das gerne auch nochmal unterstützen und sagen, Freilichtbühne Meppen. Und ich glaube, alle Freilichtbühnen, auch Amsen oder Tecklenburg, lohnt sich auch immer, da mal hinzugehen und sich diesen Abend zu gönnen. Astrid, hast du noch einen speziellen Buchtitel oder eine CD oder einen Film?
Ja, was ich mega finde, Glück ist eine Haltung. Mhm. Und das möchte ich eigentlich allen mitgeben. Glück ist eine Haltung. Mhm. Immer. Mhm. Und bei jedem und für jeden.
Sehr schön. Und das kannst du trotz aller deiner Erlebnisse dann auch immer noch sagen. Das ist ja
vor allen Dingen deshalb. Also ich habe viel erlebt und Geschichten kann man so rum erzählen oder so rum. Und ich erzähle sie. Mein Leben ist immer glücklich.
Sehr schön. Das wollen wir natürlich allen Menschen wünschen, die uns auch zuhören. Und zum Schluss habe ich jetzt nochmal die Aufgabe für euch. Ihr kennt die tollen Busse, die es hier immer in Meppen durch die Fußgängerzone und durch die Stadt, die da durch die Stadt fahren. Und die haben ja immer so große Werbung hinten dran. Und ich gebe euch die einmalige Chance, dass wir einen Riesenaufkleber mit einem Spruch von euch dort platzieren. Ihr kriegt jetzt einen großen Aufkleber und dürft entweder jeder einzeln oder eben zusammen einen Aufkleber im Grunde genommen mit einem Spruch, der in die Welt hinausgeblasen wird. Den hätten wir fast schon nehmen können, deinen Spruch gerade. Aber was habt ihr da etwas mitgebracht und ist euch da vielleicht etwas eingefallen?
Astrid hatte da, glaube ich, einen guten.
Ja. Wie war der noch? Ich habe mir was aufgeschrieben aus dem Vorgespräch, weiß aber nicht, ob das noch stimmt.
Also du bist Glück.
Du bist Glück. Da geht es einem ja wieder heiß den Rücken runter. Sehr schön. Ich darf noch mal eben zitieren. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt und da hattest du noch mal bezogen auf das Vitus Ambulanzzentrum beziehungsweise auf das Gesundheitszentrum, Vitalus Gesundheitszentrum, den Spruch: Du hast viele Fragen, wir haben die Antworten darauf.
Den nehmen wir.
Ist das richtig?
Ja.
Du bist Glück oder eben dieser Spruch, du hast viele Fragen, wir haben darauf die Antworten. Das heißt, liebe Rollstuhl- und Rakete-Hörer, wenn ihr Lust habt, das Angebot mal kennenzulernen, informiert euch im Internet unter www.vitalus.info oder, wie Nadja gerade schon gesagt hat, kommt einfach vorbei, kommt rein und wir kriegen das hin, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, wir freuen uns.
Ich wünsche euch beiden privat viel Gesundheit, insbesondere dir, Astrid. Auf jeden Fall, das kannst du gebrauchen. Ich wünsche euch weiter diesen tollen Weg, den ihr bisher gegangen seid, dass der weiter so geht, dass das, was ihr euch wünscht und auch für das Vitalus euch wünscht, dass das in Erfüllung geht und dass ihr da glücklich euren Dienst tun könnt. Und schönen Dank, dass ihr heute hier wart. Eigentlich frage ich am Anfang immer, wie der Nervositätspegel ist, in so einem Podcast mal mitgemacht zu haben, weil die ganze Technik hier verwirrt einen dann ja doch. Aber vielleicht könnt ihr zum Ende noch mal eben kurz berichten. War gar nicht so schlimm, Nadja, oder?
Nee, das war wirklich nicht so schlimm, nein. Nee?
Und die Zeit vergeht viel schneller, als man...
Ich wüsste, hier ist gar keine Uhr. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist.
Ja, kannst du mal sehen. Wie sieht es bei dir aus, Astrid?
Ja,
du bist
ja
Medienprofi, aber...
Das ist immer total spannend und das lebt in der Interaktion.
Ja, ja, klar. Genau.
Danke.
Ja, ich sage auch danke und kann allen Rollstuhl- und Rakete-Hörern natürlich sagen, dass wir auch im September eine neue Folge online bringen werden. Und zwar am 15. September. Wer dann zu Gast ist, lasst euch überraschen. Ich sage bis dahin euch noch eine gute Sommerzeit. Dankeschön euch beiden, Nadja und Astrid, dass ihr hier wart. Und ja, macht's gut.
Danke.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.